Forum, die Inforadio Botschaftermatinee. Gastgeberin Sabine Porn.
Faszinierend und dennoch fremd, inspirierend, aber auch verwirrend. Japan. Viertgrößter Inselstaat der Welt, das Land der aufgehenden Sonne. Flächenmäßig ist Japan etwas größer als Deutschland, aber nur ein Viertel des Landes ist besiedelt und wirtschaftlich nutzbar. Drei Viertel sind überzogen von Gebirgen und Vulkanen. Japan ist die führende Wirtschaftsmacht Asiens und nach den USA zweitstärkste Wirtschaftsnation der Welt. Wir wollen in dieser Sendung versuchen, das Unbekannte zu ergründen, vielleicht auch etwas zu verstehen. Dieses Land zwischen Moderne und Tradition, in dem bestimmte Tugenden so wichtig sind. Wir werden über den Kaiser sprechen, Symbol des Staates und der Einheit des Volkes, so jedenfalls steht es in der Verfassung. Und über die aktuellen Probleme des Landes, die zum Teil sehr vertraut klingen, Wirtschaftskrise, Überalterung der Gesellschaft, Arbeitslosigkeit. Ich freue mich sehr, heute den Botschafter Japans begrüßen zu können, Dr. Takahiro Shinyo, seit Oktober letzten Jahres in Berlin. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Dr. Friederike Bosse hat Japanologie studiert, Betriebswirtschaftslehre und Germanistik und ist seit 2,5 Jahren die Generalsekretärin des Japanisch-Deutschen Zentrums. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Und Dr. Markus Tieten, der über Philosophie und Theologie zur Japanologie gekommen ist, 7 Jahre lang das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Tokio geleitet hat und jetzt der Japan-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik ist. Ebenfalls ein herzliches Willkommen. Und wir sind heute mit der Sendung wieder zu Gast bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Botschafter, bereits in den 70er Jahren haben Sie in Göttingen Völkerrecht studiert, dann haben Sie 2-mal an der Botschaft in Bonn gearbeitet, waren Generalkonsul in Düsseldorf, jetzt sind Sie in Berlin. Sind Sie gewissermaßen zurückgekehrt in ein vertrautes Land oder ist Ihnen doch vieles fremd geworden?
Oh, das ist ja wirklich eine Rückkehr nach Deutschland. Und ich habe nur bis heute 3-mal in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Und habe ich in Göttingen studiert und deswegen kenne ich natürlich die in Deutschland außerhalb der Nordrhein-Westfalens. Aber Berlin ist ja eine Weltmetropole und deswegen dann bin ich hier sehr dafür interessiert, dass ich dann diesmal in Berlin und in neuen Bundesländern arbeiten. Und ich bin natürlich für ganz Deutschland zuständig, aber den Schwerpunkt möchte ich gerne hier legen.
Ja, und es hat sich auch einiges getan. Es hat ja einige Veränderungen gegeben, seit Sie zum letzten Mal in Deutschland gearbeitet haben.
Ja, meinen Sie das damals, als ich zum ersten Mal in Deutschland gearbeitet habe? Ja, natürlich. Dann gibt es ja einen großen Unterschied. Damals, 1973, als ich von Tokio kam, dann habe ich hier Deutschland noch etwas entwickelter als Japan gefunden, damals vor mehr als 35 Jahren. Und heutzutage dann finde ich eher Japan etwas bequemer ab und zu mal in Bezug auf die zum Beispiel technische Sache. In Bezug
bequemer,
auf die,
haben Sie gesagt.
Ja, ja. Ich meine, es gibt ja so viele Dinge, die man benutzen kann und es gibt so viele Technologie. Das ist der Unterschied während dieser 35 Jahre.
Frau Bosse, Sie haben Japanologie studiert, kein exotisches, aber auch kein ganz gewöhnliches Fach, sag ich mal. Was hat Sie denn an dem Land so fasziniert?
Also zu Beginn angefangen habe ich das Studium, weil mich die Sprache interessierte, weil ich grundsätzlich gerne Sprache machte und ich fand es einfach irgendwie spannend, eine Sprache zu studieren, bei der man bei Null anfängt. Und das war bei mir bei Japanisch so. Und das Interesse zum Land, das kam eigentlich erst im Laufe des Studiums, muss ich sagen. Aber ich habe ja etwa 10 Jahre später damit eingesetzt, als Herr Shinyo seine Deutschland-Beziehungen. Und als ich anfing, in den 80ern Japanisch zu studieren, haben viele gesagt, oh, das ist aber gut, denn die Wirtschaft steigt ja auf, da findest du ja gut eine Stelle dann. Das war dann nicht mehr ganz so mit der japanischen Wirtschaft Ende der 80er oder Anfang der 90er. Da war Japan nicht mehr so nachgefragt. Aber vielleicht noch eine Sache, die sich sehr verändert hat seit damals. Ich habe meine Magisterarbeit 86 oder 87 geschrieben und habe damals über Manga geschrieben. Da war ich eine absolute Pionierin. Also das kannte noch kein Mensch Manga, was sich heute wieder keiner vorstellen kann. Aber es gab tatsächlich Zeiten, in denen Manga nicht bekannt waren.
Na gut, und für die wenigen, die es immer noch nicht kennen, sollten wir vielleicht kurz erwähnen, das sind Comics.
Die japanischen Comics, die aber in jedem Buchladen mittlerweile auch unter diesem Titel wirklich unter dem japanischen stehen. Also da ist doch sehr viel mehr globaler geworden, bekannter geworden. Es gab in den 80ern auch keine Sushi-Bars, weder in Hamburg noch in Berlin. Vielleicht in Düsseldorf damals schon, aber sonst noch nicht so viel.
Ja, Japan in Deutschland ist schon ganz gut vertreten. Herr Titten, Sie sind auch über Umwege, habe ich ja schon gesagt, zur Japanologie gekommen. Sie haben in Tokio gelebt. Sie sind auch mit einer Japanerin verheiratet. Nochmal kurz zu Ihren Eindrücken. Wie offen ist denn die japanische Gesellschaft für Ausländer? Oder anders gefragt, wie fremd sind Sie trotz dieser besten Voraussetzungen, die Sie ja hatten, geblieben?
Ich glaube, hier muss man unterscheiden zwischen dem, der das Land aus nicht beruflichem Interesse besucht oder sich damit beschäftigt und demjenigen, der aus wirtschaftlichen oder handelspolitischen oder politischen Gründen sich in dieses Land begibt. Der Zugang zu der japanischen Gesellschaft ist je nach Absicht, die der Betreffende hat, sehr unterschiedlich. Und viele Leute behaupten heute, dass die japanische Gesellschaft nach wie vor noch eine geschlossene ist. Das trifft nur in ganz bestimmten Kategorien zu. Nur darf man es nicht gleichsetzen mit den europäischen Gesellschaften, die ja von ihrer Geschichte her praktisch immer ein Durchgangslager für alle möglichen Bewegungen waren. Das geht ja zurück bis in die Völkerwanderung. Wir haben in Japan eine Gesellschaft, die sehr lange Zeit isoliert war, sich selbst auch isoliert hat. Und das prägt natürlich auch die Gesellschaft und die Einstellung zu dem Außerjapanischen ist etwas klarer als bei uns. Und diese Hürde muss man nehmen, aber es gibt Möglichkeiten, sie zu nehmen.
Herr Botschafter, Frau Voss hat gerade schon gesagt, Japan in Deutschland ist durchaus präsent. Also entweder über Sushi-Läden, natürlich haben wir auch alle den ersten Sony gehabt. Wir können gehen bis zu Yamamoto oder auch Yamaha. Also es gibt viele japanische Produkte, japanisches Design, mit dem wir uns umgeben, das auch hier allgegenwärtig ist. Dennoch, Land und Leute sind häufig genug fremd. Spüren Sie das auch gerade in Ihrer Arbeit hier, wenn Sie versuchen, für Japan zu werben, was ja auch eins Ihrer Aufgaben ist?
Klar, es ist meine Aufgabe, also Japan noch etwas klarer und deutlicher und also näher zu bringen dem deutschen Volk. Aber Gott sei Dank heutzutage durch die Fernsehen, durch die also Internet und so weiter und auch die also Verbreitung von diesen Popkultur, also inklusive Comics und so weiter und so fort, dann also ist ein bisschen dann erleichtert, Japan den jüngeren Generationen zu bringen. Die kennen und wissen viel mehr als ich über japanische Popkultur, also Manga und so weiter, Musik oder was weiß ich. Ich kenne ja nicht so viel, nicht wahr? Und also dann also bei den jungen Generationen, also das ist vielleicht etwas leichter geworden. Ob Japan fremd ist oder nicht, das hängt ja natürlich also von dem Interesse von den Menschen, die gefragt worden sind, so ab.
Ist aber zweimal, muss ich Sie einfach jetzt nochmal fragen, zweimal sind schon die Mangas erwähnt worden. Lesen Sie die denn auch?
Ich habe gelesen, als mein Kindheit. Und also.
Ach, da gab es die auch schon?
Oh ja, natürlich. Ah, ja. Also Manga gab es ja vor dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Aber in meiner Kindheit, dann habe ich gelesen. Manga ist ja eine Subkultur, also deswegen habe ich nicht also vor der Öffentlichkeit gelesen, sondern zu Hause und ein bisschen heimlich gelesen. Und auch 1973, als ich von Japan nach Deutschland kam, dann gab es auch Manga-Boom, aber das ist nicht der japanische Manga-Boom, sondern das war der Manga oder Comics von Asterix. Dann habe ich dann auf Deutsch diese Comics Asterix gelesen.
Und haben gedacht, das kommt Ihnen irgendwie bekannt vor.
Ja, also dann, das war ein sehr, sehr gutes Mittel, fremde Kultur oder Sprachlernen.
Sprache zu lernen. Ich habe gelesen, es gibt jetzt auch einen kleinen Verlag in Tokio, der seit 2 Jahren, glaube ich, Weltliteratur in Manga-Format oder Form rausbringt. Also da gibt es dann mitunter auch Goethes Faust in Manga-Form und eben zum Beispiel das Kapital von Marx. Das ist eine Herausforderung. Lassen Sie uns noch ein bisschen über die japanischen Besonderheiten reden. Und dazu gehören sicherlich auch die Tugenden, von denen wir immer wieder hören. Das ist Höflichkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit. Ein Land zwischen Moderne und Tradition, sage ich mal. Sind eben diese alten Werte nicht in Vergessenheit geraten? Haben Sie eine Erklärung dafür, wie das kommt?
Weil sie nach wie vor geschätzt werden und auch von einer großen Masse. Zum Beispiel, was mir immer wieder auffällt, wenn ich in Japan bin, nahezu jeder, mit dem man zu tun hat, nimmt seine Arbeit ernst. Ist egal, welche Arbeit ich mache, er macht sie ordentlich. Ja. Und sozusagen mit Würde. Und so einen Spruch wie bei uns, ich bin jetzt nur hier, weil ich Geld verdienen muss und nichts anderes finde, dem begegnet man nicht dort, sondern egal, ob der Fahrkarten verkauft oder irgendwo putzt oder sonst was macht, jeder nimmt seinen Job ernst. Und das ist zum Beispiel eine Tugend, die mir immer wieder auffällt und wo ich mir manchmal wünsche, dass das der ein oder andere Deutsche auch verinnerlichen würde.
Gut, das ist das eine. Das, was wir auch kennen, ist eine sehr ausgeprägte Form der Höflichkeit, Herr Botschafter.
Höflichkeit ist natürlich Ausdrückung von Gefühl. Und auch, das ist ein Stil sozusagen, dass man dann besser kommunizieren kann. So meinen wir. Wenn man also nicht wahr, also sofort zum Punkt kommt, dann gibt es entweder einen Krach oder sofortige Abstimmung. Das japanische Volk möchte normalerweise keineswegs einen Konflikt miteinander haben. Und es gibt ja eine Tendenz immer, also diese Konfliktsituation zu vermeiden. Das ist nicht etwas zu lernen, sondern das kommt von ein bisschen der Natur aus, von Gewohnheiten
also
aus.
Also es wächst von Generation zu Generation, ja. Meinen Sie?
Herr Tilly? Ja, der Herr Botschafter hat das Stichwort gegeben eigentlich. Es hängt nach meiner Einschätzung sehr stark mit der gesellschaftlichen Struktur des Landes und auch mit der Geschichte zusammen. Ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt ja die Meinung, es handelt sich um eine geschlossene Gesellschaft. Die Gesellschaft hat in der langen Zeit ihrer mehr oder weniger Abgeschlossenheit Verfahren, Muster entwickelt, wie man miteinander umgeht. Der Japaner heute, und deshalb hält sich wahrscheinlich diese Tradition noch so lange, ist in gewisser Weise angewiesen und fühlt sich beruhigt, wenn er in der Kommunikation, also in dem gesellschaftlichen Miteinander, auf bekannte Formen und Muster trifft. Und deshalb ist es oft auch gar nicht nötig, bestimmte Dinge explizit zu formulieren, zu worten, sondern allein ganz kleine Andeutungen genügen schon, weil der andere genau das Muster kennt, genügen schon, um sozusagen den Kommunikationsprozess in Gang zu setzen. Es ist so etwas wie das Schmieröl der Gesellschaft, nicht? Und wenn Sie sicher sein können, dass der andere weiß, um was es geht, dann müssen Sie das nicht noch extra formulieren. Es gibt auch in der Sprache so viele Hinweise. Es gibt wohl in den asiatischen Sprachen kaum eine Sprache, die so dezidiert in den Formulierungen, in den morphologischen Erscheinungsformen sozusagen Rücksicht nimmt auf Position, Einstellung, mögliche Gedankengänge des anderen, wie in der japanischen Sprache. Es gibt da viele Anekdoten, dass sich zwei, Kendo-Kämpfer eine halbe Stunde lang gegenüberstehen, in die Augen sehen und irgendwann sagt einer, gut, ich habe verloren, Dankeschön, auf Wiedersehen. Nichts ist passiert. Das zeigt, dass dieses sozusagen fast angeborene Bedürfnis, nicht den Konflikt zu suchen, sondern die Sache weiterzubringen.
Na, ich will mal noch ein anderes Stichwort bringen. Also das tangiert das im Grunde genommen, was wir gerade schon besprochen haben. Harmonie ist auch so ein Wort, glaube ich, was sehr typisch ist für die japanische Gesellschaft. Ja. Auch das Gemeinwohl oder die Gemeinschaft fast höher zu setzen, frage ich Sie, oder höher zu schätzen als das Individuum. Ist es so?
Ja, Harmonie spielt natürlich eine erheblich große Rolle. Und man sagt bei uns, dann gab es schon im 7. Jahrhundert eine Verfassung. Das ist die erste japanische Verfassung damals. Und dann in dieser Verfassung, dann hat man gesagt, also dann Harmonie ist der Höchstgebot, ist das wichtigste Ding. Andere Meinung zu sagen, braucht man natürlich, also in ganz höflicher Form. Und deswegen dann finde ich ab und zu mal etwas leichter, wenn ich auf Deutsch oder Englisch spreche, dann brauche ich nicht so viel daran zu denken.
Und deswegen müssen Sie nicht dann, so viel Rücksicht nehmen, meinen Sie?
Ja, nein, also es ist noch etwas direkter, nicht?
Ja, aber lassen Sie mich noch mal fragen, sagt man sich dann auch in einer sehr höflichen Form die größten Gemeinheiten auf Japanisch?
Ja, kann man sagen.
So, das genau. Ist, kann man sagen, aber immer freundlich dabei.
Naja, also dann ein bisschen dann gestaffelt, nicht? Also
okay.
Dann, ja. Oder wenn man also natürlich so wütend ist, dann spricht man natürlich leise, ja, damit man natürlich diese Grad noch mehr dann also merkt.
Es gibt diesen berühmten alten Jesuitenspruch, suaviter in modo fortiter in re, also man soll die Sache hart vertreten, aber sanft in der Form sein. Ich glaube, das wurde in Japan schon praktiziert, bevor Franz Xaver im 16. Jahrhundert als Missionar nach Japan kam.
Herr Botschafter, Frau Bosse, Herr Tieten, herzlichen Dank für diese erste Runde. Wir unterbrechen jetzt für die Schlagzeilen und hören uns gleich wieder. Japan, ein Land zwischen Modern und Tradition. Darüber haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Japan, die führende Wirtschaftsmacht Asiens und nach den USA zweitstärkste Wirtschaftsnation der Welt. Ich will Sie nicht mit Zahlen langweilen, aber eine ist dann doch vielleicht ganz ausdrucksstark. 2007 erwirtschaftete das Land gut 9% des Welteinkommens. Über Jahrzehnte gab es nur eine Richtung. Es ging immer bergauf. Wirtschaftswachstum war an der Tagesordnung. Dann platzte die Seifenblase in den 90er Jahren. Die Japaner selbst sprechen von einer Lost Decade, einer verlorenen Dekade. Das Land geriet in eine Deflation und erlebte erst von 2002 bis 2007 wieder einen Aufschwung. Tja, und jetzt ist die Krise auch in Japan. Autos und Elektrogeräte werden nicht mehr nachgefragt. Der Export ist drastisch gesunken und der Export ist gewissermaßen das Rückgrat der Wirtschaft. Damit wird natürlich auch die gesamte Konjunktur ins Minus gezogen. Und ausgerechnet in dieser Zeit musste nun auch noch der Finanzminister seinen Hut nehmen. Ein etwas unglücklicher Cocktail beim G7-Treffen in Rom hatte ihm die klare Aussprache vermasselt. Meine Gäste sind heute Dr. Takahiro Shinyo, der Botschafter Japans in Berlin, Dr. Friederike Bosse, Generalsekretärin des Japanisch-Deutschen Zentrums und Dr. Markus Tieten, Japan-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Botschafter, Bilder prägen sich ja immer besonders stark ein. Und es waren Bilder Anfang des Jahres von einigen hundert Arbeitslosen und Obdachlosen, die mehrere Tage lang in der japanischen Hauptstadt, draußen war es bitterkalt, kampierten, weil die Menschen haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und es gibt ganz unterschiedliche Schätzungen, bis zu 1,7 Millionen Arbeitsplätze sollen auf dem Spiel stehen. Also ein fester Job im Land der aufgehenden Sonne, ein Luxusgut. Wie ist denn die Regierung, ja, wie ist die Gesellschaft überhaupt darauf eingestellt?
Ja, also wir haben schon 1997, vor 10 Jahren, die asiatische Krise und dann auch die Bankenkrise gehabt bei uns. Und es war natürlich sehr, sehr schwer Krise. Es handelt sich um eine Bankenkrise. Und wenn es darum handelt, dann wird die Krise noch etwas länger dauern. Was wir nicht wollen, ist eine Wiederholung von derartigen Krise. Und der Folge war also damals, dass Japan hatte Deflation, also nicht Inflation, Deflation. Also viel schlimmer als Depressionen, nicht wahr? Da kommt kein Wachstum, kommt kein also eine Preisanhöhung und kommt also Lohn überhaupt nicht also steigen. Aber also, weil chinesische Wirtschaft gut war und amerikanische Wirtschaft gut war, dann konnten wir also dann weiter expandieren. Und das war der Ausweg damals. Und nun jetzt kommt also dann auf allen Teilen der Welt die Krise. Wir glaubten, dass das japanische Bankensystem sei okay und wir haben geglaubt, dass die Wirtschaft vielleicht dann, oder Realwirtschaft vielleicht also gehen könnte. Aber es ist nicht der Fall. Heute mehr denn je ist die Rolle der Politik sehr wichtig, um diese Schwierigkeiten zu retten. Und wir haben dann also Konjunkturpaket, wir haben dann also auf Englisch sagt man Bailout gemacht und es ist ja ein großer Umfang, ungefähr 600 Milliarden Euro etwa. Das ist enorm, also groß. Und
naja, aber mal abgesehen von der weltweiten Krise, die natürlich viele Länder in diesen Tagen tangiert, Frau Bosse, hat Japan noch ein anderes Problem, weil die Zukunft sieht alt aus, um es mal so zu sagen, die Bevölkerung überaltert einfach. Es gibt, glaube ich, 20% der Menschen, die in Japan leben, die über 65 sind. Also das heißt, auch das ist noch ein zusätzliches Problem, was Stagnation nach innen natürlich bedeutet.
Ja, also die Zahl der Anteil der älteren Bürger ist im Moment etwa so wie bei uns in Deutschland. Aber diese Entwicklung geht in Japan sehr viel schneller als bei uns. Und das liegt auch wieder an einem Stichwort, was Herr Tieten vorhin schon nannte, nämlich in der Offenheit Ausländern gegenüber auch. Denn die Geburtenrate ist ähnlich wie bei uns. Die Lebenserwartung ist etwas höher als bei uns, aber nicht so viel. Aber was deutlich geringer ist als in Deutschland, ist der Migrations-, also der Zuwanderungsanteil, Anteil Ausländer. Und die haben tendenziell mehr Kinder als die Einheimischen. Das gilt in anderen Nationen ja ähnlich. Das ist ein Prozess, der natürlich nicht von heute auf morgen kommt, der jetzt auch nicht durch die Wirtschaftskrise irgendwie verändert wird. Das ist einer, den man schon sehr lange kennt und auf den sich auch Japan schon seit langem vorbereitet, auch mit Rentenreformen, mit der Einfügung der Pflegeversicherung vor einigen Jahren zum Beispiel. Aber Sie haben recht, das hilft im Moment nicht gerade in Bezug auf Dynamik für die Wirtschaft. Das eröffnet aber zum Beispiel auch neue Wirtschaftszweige. Also im Moment sind es die Senioren haben fast das meiste Geld und geben es auch aus. Das ist so eine der kaufkräftigsten Bevölkerungsgruppen, die Senioren. Da wird Silbermarkt genannt, nach den Haaren. Und es ist wirklich ein großes, wachsendes Segment in Japan. Das ist seit längerem schon kräftig, also wird da auch gestützt. Die sind aber auch, glaube ich, die Älteren jetzt nicht betroffen von der Wirtschaftskrise, nicht so sehr.
Nee, dann lassen Sie uns noch mal zu denen kommen, Herr Tieten, die sehr betroffen sind. Und es sind eben auch vor allem die jungen Leute. Also ich habe schon gesagt, Eine feste Anstellung galt über Jahrzehnte als, ja, im Grunde genommen gab es das in Japan immer so. Und jetzt gibt es eher das Gegenteil. Jetzt gibt es nämlich die Zeitarbeiterjobs. Und davon sind auch gerade junge Leute sehr extrem betroffen.
Ja, ich glaube, man muss bei der Analyse der gesellschaftlichen Situation in Japan im Vergleich mit den EU-Ländern und im Vergleich mit Amerika, man muss mindestens zwei Dinge differenzieren. Zum einen haben sie, und das ist noch als Vorteil für die japanische Gesellschaft anzusehen, haben sie eine Einstellung in Bezug auf die Arbeit. Sie haben das vorhin von Dr. Boss anfangs mal erwähnt. Die Einstellung zur Arbeit als solche ist grundsätzlich so, dass es mehr oder weniger selbstverständlich ist, in Japan so lange wie möglich zu arbeiten. Zwar ist das gesetzlich vorgeschriebene Renten- und Pensionsalter sogar niedriger als bei uns, aber das heißt nicht, dass man dann aufhört zu arbeiten, sondern es ist einfach ein Bedürfnis. Was wir aber jetzt haben, ist eine Situation, wo man, ja, flapsig formuliert sagen muss, da können die Japaner eigentlich nicht dafür. Nicht? Die Krise ist sozusagen auf diese Situation hereingebrochen, wie auch bei uns, durch Einflüsse, die mehr oder weniger außen lagen. Und jetzt muss man sehen, wie man damit klarkommt. Also man ist gewohnt, durchzuhalten, zu überlegen. Man ist sehr fantasievoll, sehr kreativ. Das andere Problem, das Sie angesprochen haben, ist die Jugend. Mhm. Die Jugend und die neue Struktur der Arbeitsmärkte. Und das ist insofern ein Problem, weil es nicht auf Langfristigkeit, nicht auf Zukunft angelegt ist. Mhm. Es sind in der Regel sehr wenige sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse, die eingegangen werden. Das sogenannte Jobhoppen, was lange Zeit in Japan überhaupt nicht denkbar war, denn die Loyalität zu Firma und Gesellschaft war so groß, dass man das hatte dann den sicheren Arbeitsplatz. Das hat man nicht mehr. Es gab eine Phase, wo man einfach im Wechsel des Arbeitsplatzes auch besser verdient hat. Man hat dann sozusagen in Kauf genommen, dass man nicht in dieser Sozialversicherung drin war. Das rächt sich jetzt. Und jetzt haben wir natürlich diese Leute, die sehr leicht auch ihren Arbeitsplatz verlieren können. Und das ist ein Problem, was wahrscheinlich langfristig Japan noch sehr lange beschäftigen wird. Aber mit Blick auf die Geschichte und die Leidens- und Duldensfähigkeit dieser Gesellschaft glaube ich, dass die Gesellschaft stark genug ist und fantasievoll genug ist, da
Sie
Methoden
sagen,
zu entwickeln.
Das Sie sagen fantasievoll. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, Herr Botschafter, auch leidensfähig. Also Sie sagen, klar, natürlich, man kann versuchen, auch Auswege zu finden. Das eine ist eine Krise, die ist nicht hausgemacht japanisch, sondern die ist über die ganze Welt gekommen. Und die andere, das sind allerdings Entwicklungen in der japanischen Gesellschaft, die absehbar waren. Und nun kommt es unglücklich zusammen. Ja, welche Antworten hat der Einzelne auch darauf? Herr Thieden hat gerade so schön gesagt, die werden schon irgendwie schaffen. Das kennen wir von den Japanern.
Ja, also wir haben natürlich schon längst mit diesem Problem auseinandergesetzt. Ich glaube, also in 30 Jahren oder 40 Jahren, also japanische Bevölkerung wird also geschrumpft. Vielleicht weniger als 100 Millionen Leuten, also jetzt also 120 oder 130 Millionen. Mhm. Eine drastische Reduzierung. Und wir möchten aber dann also dies als eine bereits vorhandene Tatsache sozusagen und Tendenz unserer Forschung machen. Und damit wir vielleicht also mit weniger Arbeitnehmer gleiche Niveau aufrechterhalten, dann braucht man natürlich entweder dann also diese Robotisierung sozusagen. Wir recherchieren also Roboter, nicht? Und diese Roboter also können dann also arbeiten als Pfleger, nicht? Oder Roboter kann ja natürlich dann also vielleicht etwas anders machen. Wenn der menschliche Arbeitnehmer also ganz weniger wird, nicht wahr? Dann also
dann
möchte
kommt
man.
Maschine.
Möchte man also Maschinen.
Ja, alles geht ja auch nicht mit Maschinen.
Ja, aber dann alles nicht. Aber dann Teils. Wir haben schon also bei der Factory Automation sozusagen. Wir haben natürlich viele Roboter. Aber wir also haben dann also andere, also Humanoid heißt das. Und diese Entwicklung ist weit gegangen. Und auch die natürlich die älteren Menschen vielleicht dazu motivieren, eine Leistung zu machen oder etwas arbeiten. Wenn sie gesund sind, dann haben sie viel Kraft. Und Löhne sind kann ja ein bisschen dann niedriger sein, aber dann können wir vielleicht auf diese Weise die älteren
ein bisschen
Leute
auffangen, jedenfalls
Ich würde Herrn Botschafter insofern zustimmen, dass die Japaner einfach sich leichter tun mit diesen Robotern. Zum Beispiel, sie haben ein sehr viel unbefangeneres Verhältnis zur Technik. für die Akzeptanz von Technik, die Bereitschaft, etwas auszuprobieren, sind da auch sehr spielerisch, gehen da erstmal unvoreingenommen und erstmal neugierig ran. Deswegen sind Pflegeroboter, wo Sie auch gleich skeptisch guckten, es ist, glaube ich, auch nicht so, dass die in den nächsten 10 Jahren in allen Altersheimen in Japan verbreitet sein werden. Aber die Akzeptanz, die Bereitschaft, das zu probieren, ist sehr viel größer als bei uns in Japan. Und das hilft sicher.
Ja, es gibt vielleicht einen großen Unterschied zwischen Japaner und vielleicht den Europäer oder Deutschen. Dass wir denken immer, also in allen Dingen gibt es eine Seele. Ja?
Eine Seele?
Eine Seele. Ist, also wenn ein Japaner vielleicht also gegenüber also mit dem Ur steht und dann also denkt man allmählich dann, also dann gibt es eine Seele. Ja? Also dann ist es keineswegs dann ein Ding, sondern es ist ein Ding mit Seele, nicht? Also deswegen dann Roboter kann ja auch Seele haben, ja? Das ist gar nicht komisch, ja? Das können wir ja verdauen. Hm. Aber vielleicht der europäische Kultur, Christenreligion zu tun, ich weiß, also vielleicht möchte man nicht sehen, dass das Ding so eine Seele hat, ja?
Kommt also ein Roboter. Ja, aber ich finde es spannend, was Sie sagen, weil das ist ja natürlich auch wieder was man einfach wissen muss, zum Beispiel, dass Sie sagen, für uns hat eben jedes Ding, ob jetzt eine Uhr oder ein Kugelschreiber oder ich weiß nicht was, hat eine Seele.
Ja. Ich glaube, wenn überhaupt, dann im übertragenen Sinne irgendwie. Ja. Nicht? Ich habe vorhin schon mal von dem Unterschied, von einem sehr wichtigen, meiner Meinung nach sehr wichtigen Unterschied zwischen den beiden Gesellschaften, der deutschen und der japanischen, das ist der Stellenwert des Individuums und der Gemeinschaft. Nicht? Bei uns haben wir, oder wir tendieren dazu, sozusagen den Menschen immer herauszuheben aus dem Rest der materiellen oder geistigen Welt. Also er ist immer irgendwie, früher gab es den Begriff Krone der Schöpfung, er ist immer sozusagen derjenige, der letztendlich über den Dingen steht. Diese Einstellung ist, wenn ich das richtig verstehe, in Japan, ist in Japan eigentlich eher fremd, sondern es ist eher sozusagen ein gemeinsames. Nicht? Und man hat offensichtlich keine Schwierigkeiten, da unter Umständen auch den Kugelschreiber oder die Uhr mit einzubeziehen, weil man sich selbst nicht herausholt. Nicht? Das erklärt auch sehr viel von diesem Harmoniebedürfnis, weil sozusagen diese Konfliktfreude, die wir haben, ist ja eigentlich nichts anderes als der Ausdruck der Bestätigung, dass wir sozusagen uns absetzen von der Umwelt. Und diese Einstellung findet man in Japan eigentlich nicht, zumindest nicht im traditionellen Japan.
Auf der anderen Seite, Herr Botschafter, Sie haben natürlich auch den Kaiser. Und der Kaiser, ich habe vorhin schon mal gesagt, ist das Symbol des Staates und der Einheit des japanischen Volkes, wie es in der Verfassung steht. Welche Rolle spielt denn der Tenor noch? Zum Beispiel gerade in Situationen, die schwieriger werden, wo es um Arbeitslosigkeit geht. Oder ist das eher eine Angelegenheit für die ältere Generation?
Nein, die Rolle von, wir sagen lieber Tenno, nicht wahr? Kaiser ist etwas anders. Kaiser gab es in Deutschland, aber wir nennen Tenno, nicht wahr? Das ist etwas anders. Tenno hat nie also Macht gehabt, mit kleinen Ausnahmen. Und also das ist, also deswegen dann, die Rolle von Tenno ist zu denken an das Volk. Und dann, oder vielleicht beten, dass es dem Volk gut geht. Wir wollen keineswegs eine politische Rolle, die von Tenno gespielt wird, sondern so eine Sympathie sozusagen an das Volk. Und das war so. Und also dieses Tenno-System gab es seit 2600 Jahren. Und es ist schon eine Tradition und Gewohnheit. Und also deswegen kann man nicht anders denken. Und also das ist mein Leben, unser Leben. Ja, wenn es so ist, ist ein Symbol, kann man vielleicht Symbolfunktionen vergleichen. Aber das ist gut so und das stört also uns überhaupt nicht, sondern das macht mehr unsere Gesellschaft harmonisch. Wenn wir dann Probleme haben, aber wenn wir denken an unsere Tradition und also das System, dann denkt man an Tenno und dann das löst Problem ein bisschen und
also auch
harmonisch.
Also eben doch auch noch für die gesamte Gesellschaft, nicht nur für die Älteren.
Herr Thiene? Sie haben die Verfassung angesprochen, wo ja die ersten 8 Artikel meines Wissens sich ausschließlich mit dem Tenno befassen. Ein Blick auf die Genese dieser Verfassung kann, glaube ich, erklären, wie heute sozusagen die Rolle dieses Tenno in der japanischen Gesellschaft gesehen wird. Die Verfassung ist, wenn man es ein bisschen arrogant formuliert, eigentlich mit sehr heißer Nadel gestrickt worden, damals 1945, 1946. Und das Ansinnen war, sie wirklich abzuheben von der früheren, von der davor geltenden Verfassung. Nicht? Also so war es das Bestreben, sozusagen der geläuterten Politiker zu jener Zeit in Japan und derjenigen, die aufgrund des Verlaufs des Pazifischen Krieges zunächst mal das Sagen hatten in Japan. Es war Absicht, hier die Figur des Tenno sozusagen nutzbar zu machen für einen Wiederanfang, für einen Neuanfang unter ganz anderen Voraussetzungen. Und deshalb diese Betonung Symbol des Staates und der Einheit. Mhm. Er ist also nicht sozusagen zuständig für die Einheit, sondern er soll das nur darstellen. Und wie der Herr Botschafter schon gesagt hat, er ist also verglichen mit unserem Bundespräsidenten wirklich sehr arm dran. Er kann noch nicht einmal Gesetze blockieren. Er kann wirklich politisch nichts machen. Er ist tatsächlich nur sozusagen der Vollführer der Überlegungen, der politischen Entscheidungen, der Richtlinien, die das Kabinett beschließt, nicht? Wenn Sie fragen, was für eine Rolle spielt er heute in der Gesellschaft, ich glaube, da muss man differenzieren nach Alter und nach Einstellung. Aber das stört nicht. Nicht? Also wenn Sie auch Jüngere haben, die sagen, ach, ist mir eigentlich egal, mit diesem Kaiser habe ich sowieso nichts mit, das stört nicht in der Gesellschaft. Mhm. Nicht? Er ist dennoch das Symbol der Einheit und das macht auch ein bisschen deutlich, wie viel Wert sozusagen zumindest die Mehrheit der japanischen Gesellschaft auf diese Einheit legt. Nicht? Mhm. Trotz aller historischen Facetten, die das ja nicht so ganz eindeutig machen. Es gibt ja durchaus auch andere Ethnien, auch in diesem Land Japan. Nicht? Aber so einheitlich ist er ja nicht.
Wahrscheinlich würde man erst merken, wie bedeutend die Rolle des Tenno ist, wenn er nicht mehr da wäre. Ja. Das ist so etwas, wie der Botschafter sagte, seit 2.500 Jahren, ich meine, keiner kann sich Japan ohne vorstellen. Und wahrscheinlich würde man erst merken, wie wichtig doch diese Symbol, Figur, Funktion ist, wenn er nicht mehr da wäre. Aber auch, wie Herr Tieten sagt, Bundespräsident, es ist eben noch ein bisschen weniger als unser Bundespräsident. Also Sie werden vom Tenno auch keine Ruckrede hören, zum Beispiel. Man sieht ihn sehr, sehr selten in der Öffentlichkeit. Mhm. Also sehr begrenzt, was die kaiserliche Familie an Auftritten hat oder an Öffentlichkeitsbewirksam. Aber wie gesagt, ich glaube, so das im Hintergrund, und wenn es auch mal nicht mehr da wäre.
Herzlichen Dank, meine Herren. Frau Bosche, wir unterbrechen jetzt noch einmal für die aktuellen Meldungen. Heute zu Gast in der Matinee Takahiro Shinyo, der Botschafter Japans in Berlin, Friederike Bosse, Generalsekretärin des Japanisch-Deutschen Zentrums und Markus Tieten, der Japan-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Spätestens im September muss Japan wählen oder muss in Japan gewählt werden. Nach jüngsten Umfragen liegt die ewige Regierungspartei, wie sie heißt, die LDP, die seit mehr als einem halben Jahrhundert an der Macht ist, mit nur ganz kurzen Unterbrechungen, weit hinter der Opposition. Die Wähler sind unzufrieden. Warum? Weil Reformen bisher ausgeblieben sind. 8 von 10 Japanern halten den jetzigen Premier Taro Aso für nicht ganz in der Lage, die richtigen Antworten auf die gegenwärtige Situation zu geben. Als Krisenmanager habe er sich nicht bewährt, so heißt es. Herr Botschafter, hat die Regierung die Verbindung zu den Menschen verloren?
Das ist zu viel gesagt. Wissen Sie, dass die jetzige Regierung bemüht sich sehr, um diese Krise zu überwinden. Und es ist vielleicht auch in manchen demokratischen Ländern ist es so, dass die Regierende ist nicht so beliebt, nicht? Und dann kommt immer Kritik. Aber ich würde sagen, das gibt es an Unzufriedenheiten in den Bevölkerungen. Nämlich nicht nur deswegen, weil diese regierende Partei lange regiert hat, sondern sozusagen die aktuelle Situation in Bezug auf die sozusagen Krisenbekämpfung, aktuelle Situation in Bezug auf die schlechte wirtschaftliche Entwicklung und diese Arbeitslosenprobleme und so weiter. Deswegen, wenn man vielleicht mit Kraft oder sich nach Kräften bemüht und dann diese Schwierigkeiten überwinden könnte, nicht 100%, sondern vielleicht 60% oder 70%, dann vielleicht die Volksstimmung wird sich ändern. Es ist so, dass die Leute sind, die Wähler sind ab und zu mal sozusagen wie Zuschauer, nicht? Die tragen nicht die Verantwortung wie die Regierende. Und deswegen dann nur dann auf diesen Volksstimmung oder diesen Zähler eine Meinungsumfrage zu stützen, ist wirklich
das nicht, ist schwierig. Da können sich immer alle irren, und das haben wir hier auch schon häufig genug erlebt, dass wir ganz tolle Voraussagen hatten und das kam ganz anders. Aber nochmal die Frage, Sie haben es ja auch gerade schon erwähnt, Herr Botschafter, Herr Tieten, diese Regierungspartei, die nun also seit, ich weiß nicht, seit 1953 oder 55 an der Macht ist, mit einer kurzen Unterbrechung. Sie haben gesagt, klar, die an der Macht sind oder die regieren müssen, die haben es nie so leicht und die Opposition ist dann immer beliebter, weil sie natürlich auch keine Fehler machen kann, wenn man nicht dran ist. Aber trotzdem hat sich auch diese Partei vielleicht verbraucht, in Anführungszeichen. Also muss es auch, oder gibt es diese Sehnsucht nach Wandel oder nach Wechsel?
Ich glaube, man muss hier vorsichtig sein. Wir dürfen jetzt nicht sozusagen die politischen Strukturen dieses Landes, auch die Parteistrukturen, nach den Kriterien analysieren, nach denen wir unser Parteiensystem analysieren. Also eine politische Partei in Japan hat bis vor kurzem eine völlig andere Funktion gehabt. Seit wann regiert diese Partei? Sie haben das ja 1955 genannt, man nennt es auch das 55er-System. Das war der Zeitpunkt, wo aus zwei Parteien diese eine Partei entstanden ist. Wenn Sie fragen, ja, die Bevölkerung ist jetzt unzufrieden und die Zustimmungsrate zu der jetzigen Regierung und zu ihrem Regierungschef liegt mittlerweile bei unter 10%, dann ist es auf der anderen Seite eigentlich doch verwunderlich, wie trotz aller Unzufriedenheit, wie ruhig und unter Wahrung einer gewissen Kontenance man das sozusagen auch durchzieht in Japan. Man darf auch nicht vergessen, regieren, das Agieren in der Außenpolitik noch mehr als in der Innenpolitik funktionierte unabhängig oder trotz der jeweiligen Parteien, die da waren. Also da waren offensichtlich andere Gruppierungen, andere Kräfte, die sozusagen das Kontinuum dieses politischen Prozesses garantiert haben. Wir haben jetzt seit einigen Jahren, seit eben diese Partei, also diese LDP, offensichtlich in dieser Schwierigkeit steht, ein Phänomen, was es, wie gesagt, in den letzten 50 Jahren in Japan nicht gegeben hat, nämlich ein steigendes, wachsendes politisches Interesse in der Bevölkerung. Das gab es in der Form vorher nicht. Politik hatte im Japanischen fast eine negative Konnotation. Das war etwas, worum man sich normalerweise gar nicht mit dem Taxifahrer oder dem Friseur unterhalten konnte, weil die das gar nicht wollten. Das ist anders geworden. Wir haben ein neues Wahlsystem, übrigens mit gewissen Anleihen aus dem deutschen Wahlsystem. Wir haben ein neues Selbstverständnis der Parteien. Und wir haben jetzt eine Situation, wo sozusagen zu diesem innenpolitischen Umbruch im Verständnis der Parteien zufällig zeitgleich noch eine Serie von Krisen hereinbricht. Und jetzt haben wir eine Situation, wo es zunächst mal so aussieht, naja, die Partei hat abgewirtschaftet, jetzt müssen wir eine neue Partei oder eine neue Regierung wählen. Ganz so einfach ist es nicht. Natürlich gibt es sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik eine Reihe von Defiziten, die man nennen könnte, die diese Regierung verantwortlich ist. Aber ein großer Unterschied zu den Jahren von vor Koizumi und davor ist eben dieses neue japanische Bewusstsein, was eben sehr viel deutlicher macht, dass man seine Meinung auch über die Politiker äußert. Diese Partei hat ja deshalb so lange regiert, weil sie sozusagen dieses Spielchen zwischen Opposition und Regierung hat sie sich innerhalb der eigenen Partei geleistet. Das ist auch ein Unterschied zu dem
ja, das wollte ich gerade noch mal fragen, ob es überhaupt eine Alternative gibt, Frau Bosse, also zu dem, was Herr Thieden gerade ausgeführt hat, dass man auch mit unserem Verständnis von Parteiendemokratie da vielleicht nicht rangehen kann. Aber gibt es zu der Regierenden, die jetzt eben schon so lange dabei ist, gibt es eine sichtbare Alternative? Klar, es gibt eine Oppositionspartei, die man wählen kann, aber unterscheiden die sich zum Beispiel so grundlegend voneinander?
Das ist im Moment ein bisschen schwer zu sagen, weil die Oppositionspartei, soweit ich das beobachten kann, mehr blockt als selber eigene Ideen vorzulegen, also ein eigenes Programm. Und wie der Botschafter sagt, es ist immer leichter, sozusagen in der Opposition irgendetwas zu sagen und dann Stimmung zu machen. Also es ist sehr schwer zu sagen, ich könnte nicht beschreiben, wofür die Oppositionspartei wirklich in den einzelnen Punkten steht. Und außerdem darf man nicht vergessen, dass der größte Teil des Personals dieser Oppositionspartei eben aus jener LDP stammt. Die haben nämlich angefangen vom Chef Osawa, der da auch mal, ich glaube, Generalsekretär, einer der höchsten Posten in der LDP hatte früher, bis er eben die Partei verlassen hat, dann eine neue gegründet, dann da wieder rausgegangen. Und diese Biografie haben sehr, sehr viele Abgeordnete und Mitglieder dieser neuen Partei. Ganz schwer zu sagen. Und es gibt auch, Herr Thieden sagte schon, mit diesen Parteien funktioniert es ein bisschen anders. Es gibt nicht die Wahlprogramme im Vorfeld. Wie bei uns, die Parteien beschließen ein Wahlprogramm und dann kann man sich die als Bürger anschauen und dann entscheiden, was man wählen möchte. Das gibt es gar nicht so definiert in Japan.
Wonach wählt man denn dann, Herr Botschafter?
Personen. Es gibt natürlich Personen, aber gibt es natürlich Programm. Mhm. Ja? Mhm. Aber also die Differenz ist nicht so groß, wie Frau Bosse schon gesagt hat. Diejenigen, die also einmal in der LDP gewesen sind, sind gewechselt und dann ist ja nicht alle, aber dann also teils der Opposition geworden. Und deswegen, dann Differenz ist aber nicht so groß. Nur die Stimmung, nur die, also Stil ist anders. Was ich nicht verstehe, ist, also, dass es so etwas möglich, ermöglicht worden ist in Deutschland, ist das große Koalition. Ja? Es gab schon zweimal.
Die große Koalition.
Mhm. Nicht? Also die Kontrahentenparteien können dann sich einigen. Mhm. Und das ist eine große Überraschung für uns, weil wir in Japan dann keine Großkoalition also gehabt haben. Und man hat versucht, aber das geht nicht. Ja?
Das verstehen die Japaner nicht. Das finden
wir
Sie merkwürdig.
Wir verstehen nicht. Ich meine, man könnte auch in Japan große Koalition haben, aber dann irgendwie kommt das nicht zustande.
Was mich übrigens verblüfft hat, in Japan in der politischen Situation vor anderthalb Jahren, als das Oberhaus gewählt wurde, oder die Hälfte, und die Opposition so stark gewann und da jetzt einfach die Mehrheit hat im Oberhaus. Es gibt zwei Kammern in Japan. Und da habe ich danach japanische Politiker auch gesprochen, die waren irgendwie völlig konsterniert. Diese Konstellation, im Oberhaus eine andere Mehrheit als im Unterhaus, da konnten die gar nicht mit umgehen. Fakt ist natürlich, dass die Verfassung das durchaus vorsieht. Das ist möglich, einfach. Und ich muss sagen, als deutscher Bürger kenne ich das ja sehr oft, dass der Bundesrat eine andere Mehrheit hat als der Bundestag und die Regierung irgendwie sich einigen muss, um die Gesetze dann durchzubringen. Aber in Japan war man völlig schockiert und wusste nicht, wie man damit umgehen sollte.
Na, wir sind schon daran gewöhnt.
Also auch wieder ein Unterschied, beziehungsweise eine... Ja. Aber ich glaube, die Unterschiede sind auch deutlich geworden. Also da, wo Sie große Fragezeichen machen, da, wo wir vielleicht dann auch Fragezeichen machen, was sozusagen nicht geht. Ich hatte ja vorhin schon mal gefragt, ob auch in Japan ja die Sehnsucht besteht nach Wandel. Natürlich denke ich auch an Barack Obama, der auch, habe ich gelesen, auch in Japan ganz populär ist. Mhm. Ich weiß nicht, haben Sie auch schon den Schlachtruf? Yes, we can? Oder wie würde das auf Japanisch heißen?
Ja, weil Obama so, so populär ist. Es gibt eine japanische Stadt, die Obama heißt. Und da gibt es, und dann, nicht wahr, also dadurch dann, also Obama klingt ja wie Japanisch, und dann, es gibt ja Obama-Stadt mit, ich weiß nicht, 50.000 Einwohner oder so, die sind also natürlich sehr, sehr,
die freuen sich.
Ja, die freuen sich, jubeln, nubeln, nicht, und, aber wir haben also keine, sozusagen, Präferenz, sozusagen, in Bezug auf die amerikanischen Partei, amerikanischen, also,
naja, aber ich denke mal, ich gehe doch richtig in der Annahme, dass sich die Regierung schon gefreut hat, dass die erste Reise der neuen Außenministerin zunächst mal nach Japan ging, vor China. Und damit machen wir jetzt fast am Ende der Sendung noch ein neues Kapitel auf. Herr Thien, wenn ich sage China, das ist natürlich ein Verhältnis, ein besonderes, sage ich mal, weil auch historisch belastet. Also war auch der Akt, dass Hillary Clinton nun zuerst nach Tokio fuhr und jetzt sozusagen die Rundreise macht, mehr als ein Symbol? Wie wichtig war das?
Es mag ein Symbol gewesen sein, aber es ist für Japan ein sehr wichtiges Symbol gewesen. Und die Tatsache, dass nach längerer Zeit übrigens, denn frühere hohe Vertreter aus dieser Administration haben die Reihenfolge oft anders gemacht, beziehungsweise haben Japan völlig ausgelassen. Insofern war es schon ein sehr deutliches Zeichen, was sowohl Japan als auch seinem Umfeld, seinem politischen Umfeld, den politischen Stellenwert dieses Landes im Zusammenhang mit amerikanischer Außenpolitik signalisierte. Insofern war es tatsächlich ein Symbol, aber ein sehr wichtiges. Inwieweit, um auf Ihre Frage nach diesem Obama-Effekt zurückzukommen, inwieweit nun diese neue Administration mit diesem Nimbus des Neuanfangs und wir machen alles neu und wir hören jetzt zu und wir gehen jetzt auf unsere Partner zu, inwieweit das gutiert wird in Japan, ist eine sehr komplizierte Frage. Es gibt durchaus Bereiche in der japanischen Politik und Gesellschaft, die das gerne sehen und die auch sozusagen zu diesen Fans hören, dieser neuen Administration. Es gibt aber auch vorsichtige Stimmen, die sehr genau beobachten, dass natürlich mit einer neuen Administration möglicherweise auch Strukturen und bisher als selbstverständlich angesehene Rollenverteilung zwischen diesen beiden Ländern, die ja eine sehr wichtige Allianz haben, dass die sich möglicherweise verschieben können. Und das ist der Punkt, wo neben dem sehr hoffnungsvollen und wichtigen positiven Signal auch die ersten Fragezeichen auftauchen. Wie geht es weiter mit der Allianz? Wie geht es weiter mit dem amerikanisch-japanischen Verhältnis? Und in diesem Zusammenhang spielt China eine sehr große Rolle.
Ja, also ich denke so. Und also der Grund, warum Frau Clinton nach Japan zunächst einmal gekommen ist, ist wegen China. Es geht darum, dass die amerikanische-chinesische Beziehung gut geht. Weil also diese beide große, also Übermacht sozusagen, Gigant, also dann in diesem Jahrhundert eine erheblich große Rolle spielen. Und dann also Harmonie, eine gute Beziehung ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber man weiß auch, wegen dieser Wirtschaftskrise, dann könnte eine Verstimmung kommen, also mit zwischen diesen beiden groß, also Wirtschaft und auch die also politische Macht. Dabei also braucht man natürlich sozusagen einen Balance. Und dann braucht man als Freund, nicht mal zunächst einmal Japaner.
Stimmt denn die Balance, Frau Bosse, das, was der Botschafter gerade gesagt hat? Also das ist ja auch gerade in diesem, wenn wir jetzt noch mal kurz dieses Dreieck uns betrachten, also Japan, Amerika und China, ein sehr gewagtes, hätte ich fast gesagt, Konstrukt, was eben in der Balance bleiben muss, weil es auch Auswirkungen hat auf den Rest der Welt.
Ich denke, das ist eine Balance, die nicht einmal eingerichtet wird und dann steht sie, sondern an der man immer wieder weiterarbeiten muss. Und zwar, wenn man dieses Dreieck nimmt, an allen drei Ecken muss man immer weiterarbeiten. Und wenn ich diese Krise jetzt, die Finanz- und jetzt Wirtschaftskrise 1 gezeigt hat, dann eben, wie eng verflochten die auch alle sind. Keiner von den dreien kann sich erlauben, dass einer von den dreien eigentlich wirklich abstürzt. Ne? Dann werden sie nämlich mitgerissen. Und das alleine, einfach dieses wirtschaftliche Interesse schon, diese Erkenntnis, denke ich, macht den neuen Druck, miteinander zu reden. Und das muss auch sein, ganz ausbalanciert im Sinne von, dass sie alle gleich sind, wird es wahrscheinlich nie sein. Es ist immer mal der eine da stärker und mal der andere da stärker, denke ich. Aber diese Reise jetzt von Frau Clinton ist sicher wieder ein wichtiger Schritt eben für Japan.
Genau, also Sie haben das Stichwort wieder genannt, dieses enge japanisch-chinesische Verhältnis auf der wirtschaftlichen Seite. Nicht? Also das sind zwei Volkswirtschaften, die eine so hohe Interdependenz haben, die wirklich aufeinander angewiesen sind. Mhm. Aber ich komme noch mal zurück auf Ihre Eingangsfrage, China in dieser Situation. Es bietet sich an, dass ich zurückgreifen kann auf diese Person, die Verfassung geschrieben hat, die Sie anfangs erwähnten, die erste Verfassung Japans. Das Problem, wie gehen Japan und China miteinander um, ist 15.000 Jahre alt. Zu dieser Zeit, als die von Ihnen genannte Verfassung geschrieben wurde, wurde sie von einem Regenten der damaligen Kaiser, einem gewissen Herrn namens Shotoku, geschrieben. Und der hat als erster gesagt, wir müssen sozusagen mit diesem großen Reich, es war damals die Sui-Dynastie in China, wir müssen mit diesem großen Reich irgendwie zurechtkommen. Und er prägte einen Ausdruck, der bis heute noch ein Problem ist in den japanisch-chinesischen Beziehungen, nämlich Außenpolitik auf Augenhöhe. Er hat damit einen Ausdruck formuliert, der damals schon das Problem skizzierte. Heute ist das Problem, wer hat in der Region das Sagen? Mittlerweile sind wir sehr viel weiter gekommen, Japan und China. Sie haben mittlerweile einen inneren Zusammenhalt entwickelt, der sozusagen wahrscheinlich größere Konflikte verhindern wird. Aber das Problem, China oder Japan in der Region, ist, wie gesagt, 1500 Jahre alt. Und die Amerikaner in ihrer Beziehung zu Japan sind sozusagen Neulinge. Also so gesehen ist eigentlich die Frage, also die wo die Balance Beziehung gefunden ist werden muss, Japan, ist China. Japan-China.
Wir sind doch fast am Ende der Sendung und ich würde gerne mit dem beginnen, was wir am Anfang besprochen haben, Herr Botschafter, gerne nochmal auf einen alten Brauch zurückkommen. Ich habe nämlich gelesen, dass die Japaner sich zu Neujahr gerne Glückssymbole überreichen. Stimmt das? Masken, die mitunter, also bunt bemalt sind, aber die noch keine Augen haben und das vollständige Gesicht gibt es erst dann, wenn ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen ist.
Ja, also das ist, das hat nicht also mit Neujahr immer zu tun, sondern wenn man Wunsch hat, dann also wird man diesen, nennt man Puppe, also einem Daruma heißt das, nicht wahr? Also mit großem also Gesicht. Und wenn man vielleicht also dann Uni-Prüfung also bestehen möchte, dann also wird man dann nur dann ein Auge so bemalen. Mhm. Wenn es erfüllt worden ist, dann bemalt man die andere Auge.
Ja? Und dann strahlt dann das Gesicht an.
Ja.
Haben Sie dieses Jahr schon eine Maske bemalt?
Nicht. Ich habe versucht, aber in der Kindheit, also nicht, wenn ich da so erwachsen worden ist. Nicht?
Eigentlich war das der Versuch, Sie zu fragen, ob Sie einen Wunsch haben, den Sie im Moment besonders hegen und von dem Sie sich wünschen, dass er bald in Erfüllung geht. Vor dem Hintergrund, was wir alles besprochen haben.
Ja, wir möchten gerne also Harmonie der Welt, trotz der Schwierigkeit, trotz wirtschaftlichen Schwierigkeit. Man darf ja nicht Hoffnung aufgeben und dann Vertrauen miteinander. Heute also gibt es ja Vertrauenskrise in der Wirtschaft, aber auch in Politik. Wir müssten gerne also wahre Freunde bleiben und es wird sich zeigen. Und Sie können auf die Japaner darauf verlassen, dass wir immer ein treuer Freund von Deutschen sind.
Na, das war doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion bei Dr. Takahiro Shinyo, der Botschafter Japans in Berlin, Friederike Bosse, Generalsekretärin des Japanisch-Deutschen Zentrums, Markus Tiegen, Japan-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche allen noch einen schönen Sonntag.